Wenn ich heute nur 80% schaffe, dann ist das nicht schlecht, ne? Sondern es ist vielleicht eine bewusste Entscheidung für ein bisschen mehr Leichtigkeit in einer stressigen Woche. Ne? Also das nicht so schwarz-weiß zu sehen, sondern ne, du bist kein Lichtschalter an-aus, sondern du bist ein Dimmer. Und manchmal reichen auch 70-80% aus und der Raum ist trotzdem hell, ist trotzdem in Ordnung. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Heute spreche ich über Productivity Guilt. Ein englisches Wort, also ganz frei übersetzt, bedeutet das Produktivitätsscham. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Was es eigentlich eher meint, ist, ich bin nicht produktiv und deswegen schäme ich mich. Also es ist so dieses nagende Gefühl, nicht genug geleistet zu haben, auch wenn man eigentlich objektiv ganz viel getan, gearbeitet hat oder sich vielleicht auch ganz bewusst schon erholt hat und trotzdem immer noch so dieses kleine bisschen bleibt von eigentlich müsste ich doch noch, ne? Oder ich merke, ich bin eigentlich super müde, aber sollte doch eigentlich noch das alles machen. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn man innerlich ja sehr hohe Leistungsnormen hat, eine hohe Ansprüche an sich selbst hat und das mit diesem natürlichen Bedürfnis nach Erholung, was wir notgedrungen irgendwann haben, weil wir so funktionieren, wenn das miteinander kollidiert. Ich muss einmal tief ausatmen, weil heute geht es um ein Thema, was ich selber auch sehr gut von mir kenne, nämlich Productivity Guilt oder auch ganz frei übersetzt im Deutschen Produktivitätsschuld. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Was es eigentlich eher meint, ist, ich bin nicht produktiv und deswegen fühle ich mich schuldig. Also das ist so dieses nagende Gefühl, nicht genug zu tun, obwohl man vielleicht gerade Zeit hätte, ne, weil man vielleicht auf dem Sofa liegt ne, oder vielleicht auch nicht genug geleistet zu haben, selbst dann, wenn man eigentlich objektiv sehr viel getan hat. Ne. Das passiert also vor allen Dingen dann, dieses Schuldgefühl, ich könnte und müsste doch eigentlich noch und ich fühle mich schlecht, wenn wir vor allen Dingen innerlich sehr hohe Leistungsstandards haben an uns selbst und das mit dem natürlichen Bedürfnis nach Pause und Erholung kollidiert. Ne? Also wenn das in Konflikt steht mit dem, ach, ich habe einfach noch eine ewig lange To-Do-Liste und sollte jetzt eigentlich mich um das und das kümmern, aber gleichzeitig merke ich, ich bin super müde und ich brauche einfach Erholung. Dann ist oft diese Schnittstelle, wo Productivity Guilt entsteht. Und manchmal macht man dann ja auch trotzdem weiter, auch wenn das eigentlich nur noch Energie zieht. Und dann ist man noch ausgelaugter am Ende des Tages. Ich kenne das von mir sehr stark, dass ich das vor allen Dingen dann spüre, wenn, also zum einen in sehr stressigen Tagen und Phasen, aber vor allen Dingen dann merke ich das, dass ich gerade mal wieder drinne bin, wenn sich Pausen für mich wie so ein Zeitverlust anfühlen oder wie so eine lästige Aufgabe. Ich muss das ja jetzt machen. Das gehört ja dazu, weil mein Körper ist jetzt müde, aber es nervt mich eigentlich, dass mein Körper jetzt müde ist. Oder ich habe irgendwie so viel zu tun, dass halt so grundlegende Dinge im Alltag sich wie so super eine lästige Aufgabe anfühlen. Zum Beispiel hatte ich mal im Studium so eine ganz intensive Lernphase. Es gab super viel Klausuren auf einmal, es war wahnsinnig viel Stoff. Und da habe ich Duschen und Haare waschen als super lästig empfunden, weil es mir so Zeit vom Lernen weggenommen hat. Ne? Also keine Sorge, ich habe mich trotzdem geduscht und ich habe auch trotzdem meine Haare gewaschen. So, ich war nicht total zerlottert und verwahrlost, aber es war immer so dieses so, oh, das muss ich jetzt irgendwie auch noch heute irgendwann am Tag machen. Und das sind am Ende ja, weiß ich, 5 bis 10 Minuten. Aber es hat sich so angefühlt wie sowas total Nerviges und Anstrengendes. Ne? Und ich habe das bis heute manchmal, dass ich dann so ganz simple Dinge, die irgendwie zu tun sind und die vielleicht auch eigentlich eine Pause für mich wären. Ne? Also sowas wie Duschen ist ja eigentlich voll schön, ne? da irgendwie kurz eine Pause zu haben. Dass ich dann eher das Gefühl habe, oh Mann, jetzt muss ich das irgendwie auch noch machen, jetzt muss ich auch noch ruhen oder ich muss irgendwie so diese Basics machen, obwohl ich eigentlich noch dies, das, jenes zu tun habe. Und eigentlich kann ich es mir doch jetzt gar nicht rausnehmen, diese Zeit jetzt da rein zu investieren, weil ich die lieber in das Erledigen meiner Sachen investieren würde. Ne? Kennst du vielleicht auch. Ne? Es kann sich aber auch in ganz anderen Aspekten zeigen, also zum Beispiel, du bist vielleicht bei deiner Familie abends, aber du siehst halt innerlich nur diese ganzen unerledigten Aufgaben vor dir. Oder du machst vielleicht Feierabend und hast aber ein super schlechtes Gewissen, weil du vielleicht in einem flexiblen Job arbeitest. Kurze Sprachstörung. Und eigentlich könntest du dann ja jederzeit noch mehr machen. Ne? Also du hast vielleicht nicht so ganz feste Arbeitszeiten und Flexibilität ist ja oft erstmal was sehr positiv wahrgenommen wird, aber das ist dann oft auch eine negative Seite, dass du halt denkst, naja, ich könnte ja jederzeit eigentlich noch was machen und mich eben einfach nochmal kurz dran setzen, weil ich arbeite ja flexibel. Ne? Und das ist auch so ein Ausdruck von diesem Productivity Guilt, also diesen Schuldgefühlen von, ich könnte ja eigentlich noch und jetzt entscheide ich mich gerade für was anderes, aber eigentlich liegt da ja noch was rum, was ich locker noch erledigen könnte. Ne? Das ist natürlich auch ein Stück weit gesellschaftlich verankert, ne? Dieser Produktivitätskult und ich finde auch gerade in unserer heutigen sehr schnelllebigen Zeit, ne, wo wir oft auch mit immer ständig neu einprasselnden Nachrichten konfrontiert sind oder zum Beispiel so Nachrichtenseiten, ne, da gibt es ja immer News. Du musst halt einfach nur alle Viertelstunde den Refresh-Button drücken und es gibt immer wieder eine neue Schlagzeile. Also es hört ja quasi nie auf. Ne? Früher hat man halt Post bekommen und hat man einmal am Tag den Briefkasten geleert und dann war da halt alles drin, was man halt gelesen hat und dann war es vorbei. Aber dadurch, dass wir in so einer oft endlosen Kultur ja leben, wo auch endlos immer noch man was Neues wieder anschauen kann oder eine neue Information reinflattert oder eine neue E-Mail reinkommt, man einfach auch endlos das Gefühl haben kann, eigentlich immer und ständig dran sein zu können und produktiv sein zu können, auch wenn das natürlich eine Illusion ist. Deshalb kläre ich heute, warum man überhaupt erstmal ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht arbeitet. Dann natürlich, wie immer, was man dagegen tun kann. Ich habe euch verschiedene Methoden mitgebracht und ich habe mich am Ende auch nochmal mit der Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich damit umgehen, wenn die Batterien ja wirklich mal jetzt nicht 100% voll sind. Wir alle haben mal so Tage, da sind wir einfach platt und es geht einfach nicht so viel. Und wir können wirklich auch objektiv weniger geben und leisten. Und wie können wir mit solchen Tagen umgehen? Weil es ist ja nicht immer nur dieses innere Gefühl von eigentlich könnte ich noch, sondern manchmal hat man ja auch wirklich einfach Tage, da ist man weniger leistungsfähig. Und dementsprechend ist das auch nochmal eine Frage, finde ich, die wir hier auf jeden Fall angehen sollten. So. Wie gesagt, ich glaube, diese Folge ist auch so ein bisschen Selbsttherapie. Und ich finde es aber auch immer ganz schön, auch das zu zeigen, auch wenn ich als Psychologin ganz viel darüber weiß und auch die Hintergründe weiß und verstehe, man beherrscht einfach auch nicht alles perfekt. Und das kennt ihr vielleicht auch von irgendwie Ärztinnen und Ärzten, Grüße gehen raus, ne, die ihre Tipps manchmal selber hören müssen. Gibt ja manchmal auch, weiß ich, Ärzte und Ärztinnen, die sich vielleicht schlecht ernähren oder rauchen oder so, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Das gehört zum Menschsein dazu. Und ich finde es immer wichtig, da auch ganz transparent zu sein, dass das auch manchmal so Themen sind, die ich hier behandle, die auch mich betreffen. Bevor ich einsteige und wir uns mit der Frage befassen, warum haben wir denn eigentlich ein schlechtes Gewissen, wenn wir nicht arbeiten, noch meine ganz große Bitte, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt und auch zu bewerten. Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir jedes Mal schwer, danach zu fragen, obwohl ich diesen Podcast jetzt seit 40 Folgen mache. Und es ist aber trotzdem total elementar, damit dieser Podcast weiterleben kann und ich das hier weiter tun kann, was ich mache und Wissen teilen kann und Tools und Methoden teilen kann. Und ich weiß auch, ihr konsumiert heute oder heutzutage generell einfach super viel. Es gibt ganz viele Podcasts und ganz viele auch Menschen und Dinge, die so danach schreien, bitte, bitte, tu dies und das für mich. Und das ist auch natürlich auch Teil dieser digitalen Welt, aber es ist einfach für mich und für diesen Podcast echt ein ganz großer Benefit, wenn ihr einfach ganz kurz diese 2 Klicks macht, ein paar Sterne hinterlasst. Und wir wissen ja auch noch, ne, aus der Folge mit Nora Blum zu radikaler Freundlichkeit, dass uns diese kleinen Random Acts of Kindness, diese kleinen freundlichen Gesten im Alltag, auch uns ein gutes Gefühl geben. Es ist also nicht einfach nur etwas, was ein Muss und ein To-Do ist, sondern tatsächlich hilft uns das auch, dass wir uns selber besser fühlen. Ich habe mir das selber auch zur Gewohnheit gemacht, ne, dass ich zum Beispiel auch ständig immer wieder Google-Bewertungen abgebe, weil ich, seitdem ich den Podcast habe, selber viel mehr verstehe, warum das so wichtig ist. Deswegen bitte, bitte hinterlasst eine Bewertung, wenn dir dieser Podcast gefällt, da freue ich mich wahnsinnig und ich bin dir ganz doll dankbar. Und jetzt steigen wir wirklich ein. Also, warum haben wir denn ein schlechtes Gewissen, wenn wir nicht arbeiten? Ich habe es zu Beginn schon mal ganz kurz angesprochen. Und zwar hängt viel davon mit unseren inneren Leistungsnormen und inneren hohen Standards zusammen, die wir einfach total für uns eingeatmet und internalisiert haben. Also zum Beispiel sowas wie, hey, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich produktiv bin. Oder auch diese inneren, strengen Vorwürfe, ich hätte das noch besser machen können, ich hätte mich noch kürzer fassen können, ich hätte noch effizienter heute sein müssen. Und das führt natürlich dazu, dass unser Selbstwert sehr stark an unser Tun gekoppelt ist, also an unser Output. Dementsprechend ist auch unser inneres Belohnungssystem, das, was wir also als befriedigend, belohnend, gut wahrnehmen, sozusagen das ist der Zucker für unser Gehirn, total stark an den Output geknüpft ist, den wir generieren, ne? Also das, was wir schaffen am Tag. Aber unser Belohnungssystem ist nicht an Erholung geknüpft, ne? Also wir haben das Gefühl, ne, wir kriegen eben nicht etwas Süßes, wenn wir uns erholen, sondern wir kriegen nur dann etwas Süßes und Zucker, wenn wir ganz viel machen und tun und leisten. Und das hatte ich ja auch anfangs schon mal in meinem Beispiel gesagt, ne, dass sich dann Erholung, ne, oder auch so notgedrungene Dinge, ich habe das ja an dem Beispiel von dem Duschen gesagt, sich halt nicht anfühlen wie was Schönes, wie eine Pause, wie eine Belohnung und so ein, oh, damit schließe ich jetzt den Tag ab, sondern irgendwie wie so eine Notwendigkeit, die einfach so durch das entsteht, was man halt so tun muss oder auch manchmal durch die Begrenzung des Tages entsteht. Also der hat halt einfach nur 24 Stunden. Das heißt, irgendwann in diesem Zeitfenster muss ich leider einen Punkt machen und muss ich einfach auch irgendwann essen, schlafen, was trinken und so weiter. Und wir haben unseren Körper und unseren Geist auch über die Zeit, auch glaube ich durch diese hohen Leistungsstandards in der Gesellschaft, auf deutlich mehr Action trainiert und auf deutlich mehr Stress trainiert, dass es fast so zum Normalzustand geworden ist, halt permanent und durchgehend zu leisten und eben nicht auf so grundlegende Signale wie Hunger, Durst, Müdigkeit zu achten. Das ist nicht etwas, was hier unbedingt in unserer Gesellschaft als etwas Positives gesehen wird, ne? Auch wenn man mal zum Beispiel überlegt, welche so manchmal komischen Sätze über Schlaf gesagt werden. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Ja, okay, aber Schlaf ist halt elementar, um leisten zu können. Also das ist auch in unserer Gesellschaft ganz komisch verankert, dass halt diese grundlegenden Dinge, die wir einfach brauchen, um tatsächlich gesund und gut leisten zu können, gar kein positives Image haben. Noch dazu kommt der sogenannte Negativity Bias, ne, also der Negativitätsbias oder die Negativitätsverzerrung, nämlich, dass unser Gehirn mehr auf Negatives gepolt ist, als auf Positives gepolt ist. Und das merkt sich Versäumnisse viel stärker als Erfolge. Ne, führt dazu, dass du vielleicht 8 Stunden super konzentriert gearbeitet hast, aber dich total an die 1-2 Mails innerlich hängst, die du vielleicht nicht geschafft hast oder die du vergessen hast, die dir dann abends im Bett einfallen und denkst, oh, das wollte ich ja auch noch machen, Mist. Ne? Oder das kann auch dazu führen, dass du vielleicht manchmal auch einen ganz ruhigen Tag hast, wo einfach alles total easy läuft und du hast aber so diese innere Unruhe und fühlst dich vielleicht fast so ein bisschen unnütz, obwohl eigentlich alles läuft, ne, weil du halt mehr Action gewöhnt bist, weil du eigentlich das nur so kennst, dass du halt permanent am Anschlag bist und das gar nicht mehr von dir kennst, dass Dinge auch einfach mal ruhig und entspannt laufen können. Also du kennst eigentlich nur die Version von, ich bin super gestresst und super angespannt und bringe irgendwie so meinen Tag durch und hetze da so total durch und bin echt wie so ein Duracell-Häschen. Und du kennst gar nicht die Version von dir, in dem du vielleicht ganz entspannt und trotzdem gut durch den Tag kommst. Ne? Auch das ist eine Frage des Trainings. Viel davon und I hate to break it to you. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen so ein Psychologending, aber ja, jetzt kommt die Kindheit und die Jugend. Also viel davon liegt tatsächlich auch dort oder beziehungsweise die Wurzeln davon liegen oft dort. Du kannst mal für dich reflektieren, welche Vorbilder hatte ich eigentlich für Arbeit und Leistung? Also wer kommt mir in den Sinn, wenn ich so an Arbeit und Leistung und Schaffen und Tun denke? Und wer kommt mir in den Sinn, wenn ich an Erholung, Pause und Regeneration denke? Und das finde ich einen total spannenden Vergleich, weil oft kommt einem sofort irgendjemand in den Sinn, der so für Arbeit steht. Meistens ist es irgendein Elternteil. Aber es kommen nur selten Menschen in den Sinn, wo man sagen würde, Mensch, die verknüpfe ich so richtig mit Erholung und Regeneration und schönen Dingen. Also auch da haben wir einfach oft schon ganz früh in der Kindheit vor allen Dingen diejenigen Vorbilder vor uns gehabt und nach denen richten wir uns nun mal, so sind wir auch gepolt, die halt einfach permanent tun und schaffen und leisten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch in meine Kindheit und Jugend zurückdenke, wie ich eigentlich Erholung und Pausen so erlebt habe oder verbracht habe, dann, wenn ich so richtig ehrlich bin, war eigentlich Pause eher nur ein anderer Begriff für jetzt ist halt was anderes dran. Also jetzt erledige ich halt andere Sachen, die nicht Arbeit sind. Also zum Beispiel Haushalt, Vorbereitung, Planungen, einfach so persönlich private Sachen, Familiensachen. Aber eigentlich ist es nicht wirklich Pause gewesen im Sinne von ich gehe mal raus, ich esse ein Stück Kuchen, ich lege mich mal in den Garten. Also das gab es natürlich schon auch, aber ich habe das viel stärker verknüpft mit, okay, wenn halt ich nicht mehr arbeite oder nicht mehr in der Schule bin, dann sind halt andere Sachen dran. Aber da ist jetzt nirgendwo so eine richtige Pause und eine richtige Erholungszeit drin vorgesehen. Also die scheinbaren Pausen oder die scheinbaren Zeiten ohne Arbeit sind eigentlich auch nur gefüllt durch das ständige Erledigen von irgendwelchen anderen Aufgaben. Naja, und eins und eins zusammenzählen, merkt ihr selber, das kann natürlich nicht aufgehen. Übrigens interessante Geschichte dazu. Ich hatte ganz lange während meines Studiums kein Sofa. Also weil es zum einen nicht in mein WG-Zimmer gepasst hat, das war viel kleiner, aber auch, weil es sonst in der Wohnung damals dort nicht so viele Räume gab, wo das irgendwie hätte reinpassen können. Und als ich dann irgendwann mit meinem Partner zusammengezogen bin, der hatte eins, dann gab es dieses Sofa zwar, aber das war für mich wie so ein blinder Fleck. Es war für mich wie ein Möbelstück, das nicht existiert, weil ich es einfach nie genutzt habe. Es gab für mich keine Zeit am Tag, für die einfach Sofa vorgesehen war. Also es ist auch bis heute immer noch manchmal so, dass das steht da zwar im Wohnzimmer, aber ich bin da echt selten drauf, weil das irgendwie nicht so in meinem Tagesablauf vorgesehen ist oder auch für mich ich das gar nicht so mit Sofa irgendwie Füße hochlegen und jetzt entspanne ich mich. Für mich ist das keine Insel. Und das finde ich total interessant. Das ist mir in der Vorbereitung von der Folge nochmal aufgefallen, weil ich mich so gefragt hatte, welche Orte und welche Momente verknüpfe ich denn total stark mit Erholung und Pause? Und wie ist das vielleicht für euch als Hörerinnen und Hörer? Welche Momente ihr mit Pause verknüpft? Da ist mir jetzt sofort das Sofa in den Sinn gekommen, dass das für viele Menschen ja so ein Ruheort ist und so eine kleine Insel, aber für mich einfach gar nicht, weil ich irgendwie mich so total konditioniert habe. Und ich merke das übrigens auch immer noch mit meinem Umfeld, dass wenn Menschen auf dem Sofa liegen, dass ich dann manchmal so meine inneren Leistungsstandards auf die übertrage, so im Sinne von, ach, du liegst auf dem Sofa? Naja, okay, du hast ja jetzt dann gerade scheinbar eine Ruhezeit, dann kannst du ja jetzt das und das machen. Weil ich es von mir kenne, wenn Ruhezeit ist, dann ist das ja eigentlich nur ein anderer Begriff für jetzt mache ich was anderes. Ne? Also jetzt sind andere To-Dos dran, eben nicht Arbeit, sondern halt Haushaltserledigung oder so. Das ist dann nicht immer ganz fair, weil ich den Menschen ihre Pause und Erholung nicht so ganz lasse. Aber das ist mir tatsächlich in dieser Vorbereitung aufgefallen. Das wollte ich gerne mal mit euch teilen. Vielleicht kommt euch ja auch so etwas in den Sinn, wenn ihr mal reflektiert, was ihr da für einen Ort oder auch vielleicht eine Zeit am Tag habt, die ihr besonders mit Erholung und Pause verknüpft. Und wenn ihr die nicht habt, ne, so wie ich, dass ihr einfach sagt, eigentlich habe ich gar nicht so richtig einen Ort, wo ich sagen würde, oh, da erhole ich mich, außer vielleicht im Bett, weil ich da schlafe, dann ist es vielleicht auch eine kleine Aufgabe heute für euch, euch mal diesen Ort zu suchen oder diese Tageszeit zu suchen. Die Nacht ist ausgenommen, ne, weil da schlafen wir und auch das ist sozusagen notgedrungen, einfach durch den Tagesrhythmus geschuldet. Aber schaut mal für euch, ob ihr da vielleicht einen Ort neu erschaffen könnt für euch, um euch diese Ruheinsel zu schenken. Für diejenigen von euch, die ja schon ein bisschen länger zuhören, die wissen, dass ich immer gerne etwas mehr auf diese Hintergründe eingehe, weil ich es total hilfreich finde zu verstehen, warum sind wir Menschen so, wie wir sind. Deswegen bin ich Psychologin geworden, weil ich das einfach spannend finde. Und deshalb möchte ich auch jetzt gerne noch mal kurz auf das Thema Schuld eingehen, weil das ja bei Productivity Guilt mit im Namen steckt. Also Guilt bedeutet ja Schuld. Und dass wir uns hier noch mal kurz die Funktion von Schuld anschauen. Also warum gibt es dieses Gefühl überhaupt, evolutionär gesehen, und welche Funktion hat das? Die evolutionsbiologische Funktion von Schuld steckt vor allen Dingen im Kontext von dem sozialen Zusammensein, also der Herde, weil Schuld nämlich Beziehungen stabilisiert. Klingt jetzt vielleicht erstmal total kryptisch an. Ich mache das mal mit einem Beispiel und dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Schuldgefühle entstehen ja typischerweise, wenn wir gegen soziale Normen oder Erwartungen verstoßen. Also zum Beispiel, wir hatten einen krassen Streit mit jemandem und es war irgendwas ganz Verletzendes vielleicht dabei. Ich habe was ganz Doofes gesagt und dann fühle ich mich schuldig und das führt dazu, dass ich vielleicht einsehe, dass ich da was Verletzendes gesagt habe, dass ich reflektiere und dass ich vielleicht auch mein Verhalten anpasse und darauf achte, so etwas nicht nochmal zu machen, weil das langfristig unsere Beziehung und unsere Bindung sichert, ne, und daher überlebenswichtig ist. Also ich spreche jetzt ganz radikal evolutionsbiologisch, ne? Bedeutet also auch, wenn jemand keine Schuld empfindet, ne, also nicht so diese Bereitschaft hat, vielleicht auch etwas was einzusehen, auch vielleicht sich mal zu entschuldigen, liegt ja auch im Wort, ne, das, da Schuld liegt ja auch im Wort entschuldigen, dann riskieren wir, dass wir potenziell von einer Beziehung oder einer Gruppe, unserer Herde, ausgeschlossen werden könnten. So, wie lässt sich das jetzt auf Productivity Guilt übertragen? Früher war es so, dass wer ganz viel beigetragen hat, zur Gruppe gehört und wer nichts beiträgt, ausgeschlossen wird. Also eine Herde, ein soziales Gefüge kann nur dann weiter existieren, wenn jeder etwas zu der Gemeinschaft beiträgt. Der eine kocht, der andere Handwerker, der andere geht jagen. Also ganz simple Sachen jetzt gerade. So. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja auch, wenn wir inaktiv sind, wenn wir also nichts machen, dann tragen wir nichts zur Gruppe bei. Das heißt, wenn wir uns dann schuldig fühlen, dann trägt das dazu bei, dass wir uns quasi gemäß der Gruppenregeln im Verhalten, ne, dass wir einsehen, oh, wir sollten eigentlich etwas tun. Wir sollten uns konform hier verhalten. Wir sollten das tun, was in der Gruppe einfach jeder tut, nämlich etwas beitragen. Und das wiederum sichert unseren Platz in der Herde. Ne? Und das ist sozusagen so dieser Kern von Schuld, warum Schuld überhaupt existiert, ne? Und wie wir das eben auf ständiges Produktivsein, ständiges Beitragen, ständiges Tun übertragen können. Das führt natürlich auch dazu, dass wir Ängste davor haben, potenziell den Anschluss zu verpassen oder in ein negatives Licht zu fallen, ne? Wenn wir es jetzt wieder auf die heutige Welt übertragen, zum Beispiel, weil wir eine Deadline vielleicht verpassen, ne? Oder weil wir vielleicht besonders perfektionistisch sind. Wir wollen irgendwie alles geben, damit uns niemand irgendwas vorwerfen kann, damit wir den Ausschluss von der Gruppe sozusagen nicht riskieren, ne? Oder aber gibt es auch manchmal, ne, dass wir ganz produktiv sein wollen, um unseren Status nicht zu verlieren, ne? um zu zeigen, hey, ich bin bedeutsam hier in der Gruppe, ich gebe ja etwas, seht mich bitte, damit man nicht bedeutungslos wird und dadurch quasi auch den Ausschluss aus der Gruppe nicht riskieren. Ne? Auch wenn wir heute eigentlich das gar nicht mehr so haben, ne, so hardcore evolutionsbiologisch, wir könnten ausgeschlossen werden, wir werden eigentlich heute nicht mehr rausgeschmissen, spüren wir trotzdem noch unbewusst, dass dieses Inaktivsein, das Nichtstun gefährlich sein könnte. Und zwar ganz besonders, wenn wir in ganz starken Leistungs- und Wettbewerbskulturen sind. Ne? Ergo, unsere Psyche reagiert immer noch wie in der Steinzeit, weil die hat sich einfach nicht wahnsinnig stark weiterentwickelt. Unsere moderne Welt aber schon, die lebt nämlich im 21. Jahrhundert. Und das ist natürlich ein Clash of Cultures, ne? Ein großer, da kollidieren die Kulturen oder unsere Evolution und Biologie sozusagen miteinander. Ja, und dadurch, dass wir ohnehin schon in einer Gesellschaft leben, auch inzwischen besonders durch Social Media, von permanenten Vergleichen, von Dauerpräsenz digital und total entgrenzter Arbeit, ne, also Stichwort flexibles Arbeiten hatte ich vorhin ja auch ganz kurz angesprochen, feuert das dieses immer leisten müssen, sonst bin ich in Gefahr, dieses ganze Programm, was da innerlich im Kopf abläuft, natürlich dauerhaft an. Und das macht es einfach so schwierig, da auszusteigen. Und das ist eine wunderbare Überleitung, nämlich wie können wir uns denn eigentlich erholen, ohne uns schuldig zu fühlen oder uns innerlich unruhig zu fühlen. Vorab noch kurz, Productivity Guilt, ist mir wichtig zu sagen, ist keine klinische Diagnose. Ne? Also es ist ein Phänomen, aber es ist keine Diagnose, kann aber zu so Dingen wie Depressionen, zu Ängsten, zu Panikattacken etc. führen. Und es ist auch oft sehr eng verbunden mit anderen Phänomenen, nämlich zum Beispiel Imposter-Syndrom, da hatte ich ja auch mal eine Folge drüber gemacht, oder hohem Perfektionismus, ne? Hatte ich eben gerade auch angesprochen, alles richtig machen wollen, nur damit niemand einem etwas vorwerfen kann und man den Ausschluss der Gruppe riskiert. Oder auch zum Beispiel Arbeitssucht. Da habe ich noch gar nicht so viel hier drüber geredet. Könnt ihr auch mal gerne feedbacken, ob ich mal eine Folge über Workaholics machen soll. Das können alles so assoziierte Bereiche sein. So, jetzt aber zu der Frage, wie kann ich jetzt eigentlich trotzdem es irgendwie schaffen, Ruhe zu finden, Erholung zu finden, ohne die ganze Zeit permanent mich schlecht und schuldig zu fühlen. Dafür habe ich 4 verschiedene Ansätze mitgebracht. Und ich komme auch direkt zum gefühlt allergrößten Knackpunkt an dieser ganzen Thematik, nämlich wir überschätzen einfach chronisch, was wir an einem Tag alles schaffen können. Wir haben einfach immer viel, viel, viel mehr vor, als es eigentlich geht. Und notgedrungen führt das natürlich dazu, dass wir uns am Ende des Tages immer schlecht fühlen. Bedeutet auch, wir müssen lernen, realistische Ziele zu setzen. Und realistisch möchte ich gerne ganz fett und ganz doll unterstreichen. Realistische Ziele. Das heißt nämlich oft in der Konsequenz, dass wir auch ganz viel streichen müssen. Ich finde, es hilft total, dass wir uns mal ganz klein runterbrechen, was jede einzelne Aufgabe oder To-Do eigentlich an Unteraufgaben bedeutet. Ne? Da habe ich ja auch in der Prokrastinationsfolge sehr viel drüber gesprochen. Und dass ihr dann mal guckt, anstatt euch einfach eine To-Do-Liste zu schreiben von das muss ich alles machen und die neben euch zu legen, eher zum Beispiel euch mal Blocker im Kalender setzt und eine realistische Zeitplanung macht, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird. Das kann zum Beispiel sowas sein bei euch, dass ihr auf der To-Do habt, ihr wollt irgendwie die Moderation für ein Meeting vorbereiten, ihr wollt Rücksprache mit einer Kollegin halten, ihr wollt E-Mails bearbeiten, ihr wollt Nachrichten in Microsoft Teams oder in Slack beantworten, ihr wollt die Technik einrichten, aktuelle Statistiken angucken, irgendwas fertig machen, ans Telefon gehen und. So, ne? Ich bleibe jetzt gerade mal beim Thema E-Mails beantworten, das habe ich ja gerade genannt. Ich denke mal ganz oft, ja, das mache ich dann so zwischendrin. Ja, und dann fange ich an und dann sitze ich eine Dreiviertelstunde da, ne? Weil so dieser Schriftverkehr dann doch einfach irgendwie so eine Weile braucht oder ich muss nochmal was nachgucken oder irgendwie was anfertigen oder so dafür, erstmal vorbereiten. Setzt euch dafür wirklich mal eine realistische Zeitplanung auf und stellt das mal als Blocker in den Kalender. Und ihr werdet sehr schnell sehen, dass ihr einfach chronisch überschätzt, was ihr alles machen könnt. Ganz, ganz wichtig. Und auch da nochmal zu gucken, wie kann ich da auch vielleicht eher in Schichten vorgehen? Im Sinne von, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufgabe habe, wie ich möchte ein Meeting vorbereiten, bedeutet das vielleicht, dass ich erstmal nur die 2, 3 wichtigsten Themen mir aufschreibe, dann irgendwie daraus eine Agenda mache. Also das sind alle kleine Unterpunkte aufdrösle und es dann ein bisschen wie in der Produktentwicklung sehe. Also mir hat das zum Beispiel beim Umzug total mal geholfen, dass ich in Version 1, 2, 3, 10, 12, 15 und so weiter denke. Nämlich, dass vielleicht meine erste Version ist, beim Umziehen, okay, ich möchte erstmal Matratzen hinlegen, damit ich auf jeden Fall hier schlafen kann. Ne, damit fängt es an, dass ich mich neu einrichte. Dann ist, da sind erstmal Version 1. Dann ist vielleicht mein Bett aufbauen die Version 2, um das Schlafzimmer einzurichten. Dann ist Dekorieren aber vielleicht die Version 15. Ne? Also in der Produktentwicklung geht man ja auch so vor, dass man erstmal so eine Kleinstversion schafft und dann immer und immer weiter anbaut und sich dann irgendwann das Gesamtprodukt quasi daraus ergibt. Ne? Und irgendwann, genau wie beim Umziehen, irgendwann dann das gesamte Zimmer steht und der letzte Nagel in der Wand ist. Ne? Und da ihr auch nochmal drin das vielleicht übernehmen könnt für euch, also gehe ich vor, um wirklich alle einzelnen Schritte tatsächlich durchzugehen und auch ganz proaktiv einzuplanen, realistisch im Kalender. Das ist so wichtig, weil sonst werdet ihr immer am Abend da sitzen und denken, Mist, das und das und das hätte ich mal alles noch machen können. Ich bin auch jemand, ich schreibe mir chronisch zu viel auf die To-Do-Liste und es stresst mich jeden Abend und ich versuche gerade wirklich ganz stark daran zu arbeiten, dass ich mir nur das aufschreibe, was ich auch wirklich schaffen kann, weil es gibt einem einfach so ein anderes, so ein Peace of Mind, ne, eine andere innere Ruhe, wenn man wirklich das alles auch gemacht hat, was da draufsteht und sich nicht total überfrachtet. Weil es gibt immer noch was zu tun. Das heißt, du musst selber schaffen, dich so zu planen und zu regulieren, dass du das aufschreibst und dir vornimmst, was du auch tatsächlich schaffen kannst. Damit geht auch ein bisschen mein zweiter Punkt einher, nämlich, dass so etwas wie Erholung, Regeneration und Entspannung ja auch ein Teil des Tages ist, den man ein Stück weit mit einplanen sollte. Natürlich jetzt vielleicht nicht stoisch als Blocker im Kalender, aber ihr solltet das auf jeden Fall mit aufnehmen in eurer innerlichen Tagesstruktur und Planung. Denn wer nämlich nie gelernt hat, nichts zu tun, ne, also wirklich sich zu erholen, hat eben am Ende des Tages oft Schuldgefühle, hat diese Unruhe, wenn man einfach nichts macht. Ne? Also unsere Stressachsen im Körper, unser Stresssystem, der Sympathikus, der ist ständig aktiviert, weil der einfach hyperkrass trainiert ist. Das ist wie so ein riesen Bizeps auf der einen Seite, aber der Parasympathikus, also das Ruhe- und Erholungssystem, ist total verkümmert, also ein komplett verkümmert und schlanker und total dünner Arm, kein Bizeps vorhanden. So. Und das heißt, da müssen wir auch ein Stück weit lernen, dass dieses Ausruhen, die Erholung tatsächlich sicher ist. Wenn ihr euch jetzt nochmal erinnert an die evolutionsbiologische Funktion von Schuld, dann wird es auch nochmal klarer, warum das so ist. Ne? Weil wir haben also evolutionsbiologisch gelernt, dass so etwas wie Ruhe und Erholung nicht unbedingt Sicherheit bedeutet, weil dann laufe ich ja Gefahr, dass ich ausgeschlossen werden könnte aus der Gruppe. Ne? Und das ist in der heutigen Welt aber nicht mehr so. Das heißt, wir müssen lernen, dass Ausruhen sicher ist. Das ist auch häufig ein Grund, warum das Menschen so schwer fällt, ne? Weil Entspannung für sie nicht unbedingt etwas Angenehmes ist. Ne? Da kommen dann ganz viele Gedanken hoch und ganz viel dieses, ich müsste ja eigentlich noch, weil das sehr stark an Angst geknüpft ist, aber nicht an Sicherheit. Ne? Und ich hatte ja auch vorher schon gesagt, dass Erholung sich einfach oft nicht wie eine Belohnung anfühlt und genau deswegen ist das so, ne? Weil es eher mit Angst verknüpft ist. Ne? Und das müssen wir schrittweise und langsam wieder lernen, dass Erholung okay ist, dass das auch was Schönes sein kann und dass das auch sicher ist. Und da müssen wir ganz langsam vorgehen. Ich glaube, jeder, der vielleicht schon mal sein Handy vergessen hat, und mal eine Weile ohne Handy war, weiß auch, wie befreiend sich das irgendwann anfühlen kann. Oder wenn man mal zum Beispiel ganz früher im Ausland war, im Urlaub, wo es jetzt noch nicht eine riesenkrasse Netzabdeckung gab und auch noch nicht überall ständig WLAN gab, da hatte man einfach kein Netz. Ne? Also ich erinnere mich auch noch früher irgendwie in der Pubertät in meiner Jugend, da sind wir mal, glaube ich, in die Schweiz gefahren oder durch die Schweiz gefahren und da war einfach klar an der Grenze so, wir müssen jetzt alles ausmachen und wir haben jetzt einfach kein Netz mehr. War einfach so. Ne? Und das auch erstmal wieder zu lernen, ne, dass man vielleicht nicht mehr ständig auch online ist und ständig Nachschub kommt, sondern erstmal lernt, es kann sich am Ende eigentlich auch richtig gut anfühlen. Ne? Das kann natürlich erstmal sehr ambivalent am Anfang sein und so dieses, es ist irgendwie ganz ungewohnt und ich kenne das eigentlich anders. Aber trotzdem muss man das wirklich schrittweise lernen. Und manchmal hilft es dafür, finde ich, auch jetzt vielleicht nicht so einen totalen Shutdown zu machen. Also ich lege mich abends um 19 Uhr dann knallhart aufs Sofa und mache 3 Stunden einfach gar nichts. Da ist wieder mein Sofa im Spiel. Mir würde das total schwer fallen, weil es einfach ein zu harter Wechsel ist. Aber dass man eher anfängt, so moderat aktive Pausen zu machen. Das muss ja nicht eine total passive Pause sein. Aber es kann ja etwas sein, wo man auch so ein bisschen Beschäftigung hat, nicht zu viel, nicht zu wenig Action, ne? Wo man aber das Gefühl hat, Mensch, da mache ich etwas, wo ich gar niemand sein muss, da muss ich nichts erreichen, nichts erleben, sondern man ist wirklich, ne, wie so ein kleines Kind, was einfach total selig vor sich hinspielt und einfach alles um sich herum vergisst. Sage ich ja auch immer gerne, ne? Sich mal zu fragen, wo spielt denn dein inneres Kind ganz selig so vor sich hin? Wo springt das Trampolin? Wo ist das einfach totale Moment? Bei welcher Tätigkeit erlebst du das? Und das kann man natürlich auch nur in solchen kleinen aktiven Pausen machen oder aktiven Erholungen. Für mich ist das total Gartenarbeit. Da vergesse ich einfach alles um mich herum, weil ich immer nur so beim nächsten Handgriff bin und überhaupt nicht an irgendwas anderes denken kann. Also da das nochmal für euch auch aufleben zu lassen, dass es vielleicht eben nicht der harte Wechsel sein muss auf totale Ruhe, sondern auch so eine kleine aktive Pause sein kann und eine aktive Erholung. Ich finde nochmal ein schönes Bild dazu, das ich irgendwo mal gelesen habe, ist, dass ein Orchester auch Pausen zwischen den Tönen braucht, sonst wird es nämlich zu Lärm. Also auch da brauchen wir zwischendrin mal diese Phasen, wo bestimmte Instrumente nicht spielen, auch wenn wir vielleicht nicht aus dem Raum rausgehen und immer noch auch aktiv da sind. Aber es ist wichtig, dass wir auch zwischendrin diese kleinen Päuschen haben, damit das Gesamtstück, die Gesamtkomposition trotzdem stimmig wird. Jetzt komme ich zu einer dritten Methode und Technik, die für mich total viel verändert hat, nämlich der Ansatz, dass wir mal dieses Was ist eigentlich genug neu definieren und es nicht mehr so als ein Schwarz-Weiß zu sehen. Also entweder ich habe das alles gemacht und nur dann bin ich genug und wenn ich es nicht gemacht habe, dann ist es einfach ganz schlimm und schlecht, sondern das mal mehr als eine Skala zu sehen. Könnt ihr euch vorstellen als eine Skala zwischen 0 und 100%. Eine 100% ist komplett genug. Da habe ich wirklich alles reingegeben und genau alles das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Also alles abgeschlossen und 0% ist natürlich gar nichts davon. Und dann mal zu gucken, naja, okay, was sind dann 60% genug? Was sind 70% genug? 80, 90, 100 und so weiter. Vielleicht auch mal ein Beispiel. Ich hatte vorhin, glaube ich, schon das mit dem Meeting vorbereiten genannt. Dass ich vielleicht sage, okay, 60% genug heute ist, dass ich mir Stichpunkte zu ein ganz paar Themen gemacht habe. Also zum Beispiel, wann soll das stattfinden? Wo, so online oder vor Ort oder wie auch immer. Und das Meeting aber dann vielleicht überwiegend spontan abläuft. 70% genug für mich ist, dass ich vielleicht eine ganz einfache Agenda aufsetze oder einfach eine E-Mail mit Kalendereintrag mitschicke und sage, hier die und die Themen heute, ABC und so weiter. 80% sind vielleicht, dass ich für jedes Thema in diesem Meeting eine Leitfrage oder ein Ziel formuliere, zum Beispiel, was muss hier entschieden oder geklärt werden, ne? Also dass es noch ein bisschen weiter gedacht wird. 90% genug ist dann vielleicht, dass ich noch Interaktionen einplane, zum Beispiel kurze Umfragen, eine Check-in-Runde etc. etc. Und bei 100% bin ich dann, wenn ich vielleicht auch noch Slides vorbereite und Follow-ups vorbereite oder vielleicht auch noch mal ein klares Timeboxing, also Zeitbegrenzungen für einzelne Fragen und Themen einsetze. Also ne, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, aber ihr merkt schon, ihr könnt das mal so ein bisschen aufstaffeln und das geht auch sehr stark Hand in Hand mit diesem Runterbrechen von Aufgaben. Was gehört da eigentlich dazu? Also anstatt mir einfach nur aufzuschreiben, Meeting vorbereiten, zu fragen, naja, was genau fällt da denn rein? Und wie viel Prozent genug würde auf diese unterschiedlichen Skalenpunkte fallen? Ne? Damit du auch nochmal merkst, hey, wenn ich heute nur 80% schaffe, dann ist das nicht schlecht, ne? Sondern es ist vielleicht eine bewusste Entscheidung für ein bisschen mehr Leichtigkeit in einer stressigen Woche. Ne? Also das nicht so schwarz-weiß zu sehen, sondern ne, du bist kein Lichtschalter an-aus, sondern du bist ein Dimmer. Und manchmal reichen auch 70-80% aus und der Raum ist trotzdem hell, ist trotzdem in Ordnung. Und ich finde, das geht auch sehr schön Hand in Hand mit meinem letzten Punkt, nämlich, dass du auch schaust, wie kannst du an manchen Tagen energieangepasster arbeiten, wenn das möglich ist. Ne? Ich weiß, das geht nicht immer, aber wenn du die Möglichkeit hast, ein bisschen flexibler zu planen oder wenn du schon weißt, hey, da ist einfach ein extrem stressiger Tag, eine extrem stressige Woche vor mir, dass du dir vielleicht nicht noch zusätzliche Aktivitäten am Abend komplett voll planst. Also klar, für manche Menschen ist das auch wichtig, um ihre Batterien wieder aufzuladen, aber wenn man das manchmal so als Überkompensation macht und dann sich für jeden Tag was reinstellt, weil ich muss ja auch was Schönes machen an dem Tag, dann ist das nicht unbedingt immer Erholung, sondern irgendwann eher Überforderung, ne? Weil der Körper einfach ja trotzdem dann always on ist und die ganze Zeit am Senden ist und am Reize kommen irgendwie rein und ganz viel verarbeiten. Für mich zum Beispiel ist das so, dass ich in Reisewochen, wo ich viel reise, einfach merke, ich packe das einfach nicht, unter der Woche noch Sachen groß zu machen abends, weil ich einfach dann Erholung brauche. Ne? Ich bin dann erschöpft und ich brauche dann einfach Ruhe. Da tickt jeder anders, da müsst ihr für euch schauen, ne? Wie könnt ihr das einfach besser modulieren, aber vielleicht da etwas milder zu euch zu sein und solche Wochen, die einfach ein bisschen mehr ausschlagen, nicht so zu behandeln, als sei das eine ganz reguläre Woche und einfach versuchen, auf Druck eure ganz normalen Routinen und Sachen, wie wenn ihr jetzt eine wenig stressige Woche habt, durchzuziehen, sondern da auch ein bisschen flexibler zu sein und das auch mal anzupassen. Ich kenne auch Menschen, die sagen wirklich ganz klare Regeln und planen unter der Woche nie irgendetwas, weil es einfach zu viel für sie ist. Und sie sagen, es passt nicht richtig, ich bin dann einfach unter der Woche auf andere Dinge fokussiert und am Wochenende mache ich dann diese und jene andere Aktivitäten. Ich treffe Freunde, ich mache Sport, was auch immer. Und auch, was ihr machen könnt, ist, dass ihr in sehr intensiven Wochen euch nochmal vornehmt, da nur eine einzige Sache für euch zu priorisieren, die euch gut tut. Für mich zum Beispiel ist das Schlaf. Also da nehme ich mir vielleicht nicht vor, wie gesagt, alle Routinen, wie ich sie sonst mache, komplett hardcore durchzuführen. Manchmal auch mache ich auch oft nur so eine kleine Version. Da habe ich ja auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen, dass ich dann halt vielleicht nicht eine Stunde Sport mache, aber dafür einfach 20 Minuten rausgehe. Das ist mir super wichtig. Aber am allerwichtigsten ist es mir, dass ich auf jeden Fall schlafe und genügend Schlaf bekomme. Und wenn das halt bedeutet, dass es in Konflikt steht, nämlich dass ich sage, okay, stehe ich jetzt heute um 6.30 Uhr auf, damit ich noch eine halbe Stunde rausgehen kann, oder stehe ich um 7 Uhr auf, damit ich eine halbe Stunde länger schlafen kann, entscheide ich mich im Zweifel für mehr Schlaf. Ne? Das ist mir dann wichtiger. Und ihr werdet merken, dass euch die Entscheidung manchmal total erleichtert, ne? Wie ihr damit umgeht, wenn ihr einfach nicht bei 100% seid oder nicht genauso eure Routinen wie immer durchziehen könnt. Und das bringt mich auch schon zur letzten Frage, die ich ja heute in der Folge klären wollte, nämlich wie gehe ich denn damit um, wenn ich mal nicht 100% wirklich objektiv geben kann, weil ich einfach sehr müde bin. Ich finde, es hat viel mit der inneren Haltung zu tun, ehrlich gesagt. Und da auch nochmal zu überlegen, wie kann ich mir jetzt selber eine liebevolle Freundin, ein liebevoller Freund sein und einfach gutmütig zu mir sein und mir nicht noch mehr aufhalsen und halt mich selber so behandeln, als wäre nichts gewesen und als hätte ich den ganz normalsten, entspanntesten Tag der Erde, sondern nein, anzuerkennen, das war jetzt einfach ein paar stressige Tage und das bedeutet auch, dass ich heute vielleicht einfach weniger geben kann. Was mir voll hilft, ist, dass ich mir mal so ein Foto aufgehängt habe von einem Moment aus dem Urlaub, wo ich so total entspannt war und es mir total gut ging. Kann man auch zum Beispiel von einem Foto aus dem Alltag machen, weil mich das nochmal daran erinnert, so fühle ich mich, wenn ich so richtig in Ruhe bin. Und da kann ich mich mit diesem Gefühl viel besser verbinden und auch mehr die Sehnsucht danach entwickeln. Ne? Ich hatte ja anfangs auch gesagt, dass ich manchmal dieses, jetzt muss ich irgendwie auch noch mich erholen oder mich um so ganz grundlegende Dinge kümmern, wie halt duschen und so, mich das eher so sich lästig anfühlt. Und wenn ich aber so ein Foto sehe und weiß, ach, da habe ich dieses Gefühl gehabt, dann ist das nicht mehr so was Lästiges, sondern es ist plötzlich etwas Schönes, nachdem ich mich sehne und wo ich sage, oh, das möchte ich heute auch haben. Na, das kann also total helfen. Eine Bekannte von mir zum Beispiel hat sich mal so ein Buddha aufgestellt als so kleinen Reminder von etwas mehr Ruhe im Alltag, auch gerade in stressigen Momenten zu haben. Und es gibt auch eine ganz schöne Illustration von der Illustratorin Liz Foslin. Die verlinke ich auch gerne nochmal. Da ist das total schön gezeigt. Da steht drin, doing your best can look different every day. Und hat das nochmal quasi wie so eine Art Welle gezeigt, dass man jeden Tag unterschiedlich viel auf der Skala von 0 bis 100 geben kann. Und dass das auch einfach Teil des Menschseins ist. Was mir auch noch hilft an solchen Tagen, dass ich eben versuche, diesen Negativity Bias, den ich auch zu Beginn erwähnt hatte, ne, dass dieser Fokus auf das Negative und was ich nicht geschafft habe, versuche umzukehren und nochmal mehr gucke am Ende des Tages, was habe ich denn eigentlich geschafft. Ne? Also statt eben dieser einen E-Mail, die mich an der aufzuhängen, die ich halt nicht geschrieben habe, dass ich nochmal aktiv auf meinen Postausgang gehe und mir alle E-Mails angucke, die ich an dem Tag eigentlich geschrieben habe. Kann total helfen. Oder wenn du zum Beispiel in Social Media sehr aktiv bist, dass du mal morgens einen Screenshot machst von einem Text oder einem Design und abends auch nochmal einen Screenshot machst und dann dieses Vorher-Nachher dir nochmal bewusst anschaust, ne, und siehst, ah, da ist ja was entstanden. Und auch wenn ich mich jetzt innerlich total geißle, dass ich es ja nicht ganz zu Ende gebracht habe und fertig geworden bin oder wenn ihr vielleicht doch, ne, egal was vorbereiten müsst, dann hilft einem dieser Vergleich nochmal zu sehen, doch, da ist was entstanden. Und das kann auch eine schöne Technik sein für euch. Und wenn ihr viel mit anderen zu tun habt und vielleicht auch sagt, Mensch, da ist aber eine Deadline und die muss ich eigentlich einhalten, dann versucht auch da im Zweifel wirklich komplett ehrlich zu sein. Die meisten Menschen nehmen das wirklich total gut an und die sind voll verständnisvoll. Auch ich bin eigentlich mega verlässlich. Ich habe zum Beispiel mal eine Deadline für einen Artikel, den ich geschrieben habe, verschoben. Und das fiel mir unglaublich schwer, weil das so an mein Grundmanifest meiner Werte ging. Ich bin eigentlich total verlässlich und ich kann das jetzt nicht irgendwie um eine Verlängerung beten und habe aber total viel Verständnis bekommen. Also ich habe eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, ich schreibe einen Artikel über mentale Gesundheit und ich merke gerade, das soll mich eigentlich nicht meine mentale Gesundheit kosten. Das ist irgendwie so ein bisschen bittersüß. Und es gab super viel Verständnis dafür. Also auch da im Zweifel, macht das nicht alles mit euch aus, sondern sagt das auch wirklich transparent und ehrlich. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viel Verständnis auch manchmal vom Umfeld kommen kann. Weil dieser innere Druck, den ihr euch macht, besonders wenn ihr es in euch reinfresst, der ist meistens viel schlimmer als der Druck, der tatsächlich von außen kommt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass dieser Productivity Guilt und diese Schuldgefühle, nicht produktiv zu sein, bei mir besonders dann passiert, wenn ich ohnehin schon sehr gestresst bin, sehr unter Druck stehe. Das heißt, langfristig, wie immer, ist eigentlich der Weg, dass wir unseren Workload wirklich realistisch wieder fett unterstreichen, wie ich das vorhin auch schon gemacht habe, den wirklich realistisch zu planen, dass wir Aufgaben abgeben, ne, auch so Kleinigkeiten im Alltag, irgendwie kannst du vielleicht diese Tickets kaufen, kannst du da den Einkauf machen, kannst du dich da um das Geschenk kümmern, weißt du, so Kleinigkeiten und wirklich radikal priorisieren am Tag. Was sind die ein, zwei Dinge, die mir heute wirklich wichtig sind und dadurch auch einfach etwas milder mit uns ins Gericht ziehen. Es bleibt natürlich immer ein Stück weit ein Balanceakt. Und wie gesagt, ich glaube, das kann man nie komplett abstellen, auch weil es einfach gesellschaftlich so ein großes Thema ist. Aber wir können versuchen, da etwas gutmütiger zu sein und etwas weniger schwarz-weiß und auch die kleinen Abstufungen zwischendrin zu sehen. Ich glaube, da bewegen wir schon sehr viel. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe hier vorhin die Grafik, Illustration von Liz Foslin erwähnt. Die werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken in den Shownotes. Ist sowieso eine ganz tolle Illustratorin, die ich euch sehr empfehlen kann, der zu folgen bei Instagram. Und ansonsten kannst du wie immer dich gerne mit mir vernetzen auf Instagram oder auf LinkedIn oder auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbeischauen, um mehr über mich und meine Arbeit zu erfahren. In diesem Sinne, danke, dass du heute zugehört hast und dass du Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.